Gemeinde- und Regionalentwicklung? Nachhaltige Zukunftsvisionen?
Klingt trocken? Theoretisch?
Nicht beim Podcast Zukunft hören.
Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
Mit und von Agenda Zukunft,
der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
Zukunft hören.
Co-Innovation, Kooperation, Co-Working, Co-Kreation, Co-Living. Das Co, also das Gemeinschaftliche, taucht verstärkt in den verschiedensten Lebensbereichen auf. Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um innovative Zukunftskonzepte. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Mehrwert der Kooperation und mit neuen regionalen Co-Modellen. Unsere Gegenwart ist voller Herausforderungen und voller Komplexität. Das erfordert neue Antworten und Lösungen. Oft ist es eine neue Form eines Wirs, die gefragt ist, um Probleme zu lösen, bei denen konventionelle Einzellösungen zu kurz greifen. Kooperation schafft einen Mehrwert im Sinne von gemeinsam Dinge zu erreichen, die keiner für sich alleine erreichen könnte. Ein neuer Trendreport der Oberösterreichischen Zukunftsakademie beschäftigt sich intensiv mit dem Mehrwert von Kooperation. Schaut man sich die 160 Beispiele aus der Praxis an, die in diesem Report enthalten sind, wird eines sehr deutlich. Bei Kooperationen geht es um viel mehr als das oft vordergründige Ziel der Einsparung von Geld und Ressourcen. Ein Blick hinter die Kulissen von gelungenen Co-Modellen zeigt, die Mitwirkenden wollen Sinn und Freude durch gemeinsames Tun erleben. Oftmals geht es dabei um das große Ganze, darum, wie ein möglichst gutes Leben für alle gestaltet werden kann, auch mit Blick auf die kommenden Generationen. Doch wie organisiert man dieses neue Miteinander? Wo werden überhaupt neue gemeinschaftliche Modelle gebraucht und welche Potenziale bieten sie? Was fördert das Gelingen von solchen Co-Modellen und welche Stolpersteine gibt es zu beachten? Das Team von Zukunft hören hat Menschen getroffen, die sich ganz gezielt auf Kooperation einlassen. Sie geben Einblicke in ihre Projekte, die aus der Gemeinschaft heraus entstanden sind, und erzählen, welche Vorteile und welche Herausforderungen sie bieten. Martin Hollinetz ist Vordenker und Entwickler von Modellprojekten und Innovationsnetzwerken. Er hat über mehr als 2 Jahrzehnte unzählige Kooperationen begründet und arbeitet selbst am liebsten gemeinsam mit anderen Menschen. Günther Humer von der Zukunftsakademie hat ihn zum Gespräch getroffen und eingangs gleich einmal nach den Schwierigkeiten gefragt. Warum ist Kooperation manchmal so schwer einzufädeln?
Aus der Erfahrung, die wir jetzt da im Hinblick auf die Genossenschaft haben, ist Unklarheit, ist schwierig und sich nicht Zeit zu nehmen, Vertrauen aufzubauen. Das heißt, vertrauensbildend zu wirken. Aus meiner Sicht war das ein ganz wichtiger Faktor in den ersten 2-3 Jahren, also ganz viel Vertrauen zu schaffen und gleichzeitig aber auch das Gefäß so zu bauen, dass es Sicherheit vermittelt. Und da merke ich, da sind Organisationen oft so schnell. Da macht man schnell man nimmt ein Layer von woanders, legt es drüber und dann muss man sich da eingliedern. Aber dieses Gemeinschaftliche, das zu entwickeln, was es jetzt braucht und auch diese Verbindlichkeit dann da zu schaffen, das ist nicht immer leicht. Und wir haben ja auch erlebt, es ist auch nicht jeder tatsächlich gemacht dafür. Also man muss auch, und das ist vielleicht mein Learning, zur Kenntnis nehmen, dass manche Menschen in so einem Umfeld sich aber auch nicht wohlfühlen und auch nicht ihr Potenzial entfalten können. Dann ist es auch oft wirklich mühsam, das in so einem kooperativen Umfeld zu halten, weil einfach der Austausch untereinander, also dieses Beziehung herstellen können, in Beziehung gehen, in Kooperationen so essentiell auch ist, damit es gelingende Beziehungen sind und dass man tatsächlich selbst verbindlich ist. Das heißt, dass man das, was man sagt, dass man einbringt, auch wirklich einbringt.
Wenn man es umgekehrt betrachtet, was sind so die 3-4 wichtigsten Zutaten für gelungene Kooperationen?
Die wichtigsten Zutaten für mich sind erstens einmal dieser Wunsch und auch diese Idee, dass Kooperation was Sinnstiftendes ist. Also dass das nicht eine zusätzliche Anstrengung ist, sondern dass man erkennt und auch bereit ist, das zu erfahren, dass man da ganz viel ernten kann. Also dieses Bewusstsein, das ist tatsächlich nicht immer da, aber das sehe ich voll als eine wichtige Zutat. Eine zweite Ebene ist, dass man gemeinschaftlich gern was in die Welt bringt und nicht nur ich für mich, sondern dass man es gemeinschaftlich in die Welt bringt. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also dass man wie ein Stück weit auf dieses "Ich hab's gemacht" verzichtet, sondern wir haben's gemacht. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein wenig eine Haltungsfrage oder auch wie man sich selbst definiert. Und das Dritte ist, dass man tatsächlich sich gern auch in Gemeinschaft aufhält. Also dass das nicht belastend ist, sondern dass man es halt selbst als sinnstiftend und als Teil des Lebens, als positiv gestalteten Lebens empfindet. Wenn man intensiv gemeinsam arbeitet, ist das einfach auch ein Beziehungsaspekt, der ganz wichtig ist. Und da merke ich, wenn so 3 Zutaten zusammenspülen, dann entsteht auch wirklich in dieser Emergenz und aus diesen ganzen Themen, die sich da reiben, und da entsteht aber immer dann diese Neuschöpfung, die aus meiner Sicht jetzt gerade in regionalen Entwicklungsprozessen so dringend notwendig sind.
Eine Neuschöpfung, wie es Martin Hollinetz formuliert hat, ist auch im Rahmen eines Agenda-Zukunft-Prozesses entstanden, in der Region Hansbergland im Mühlviertel. Gemeinsam wurde ein Konzept für eine Seniorentagesbetreuung entwickelt, unter dem Titel Alt, Nah und. Seit mittlerweile über 3 Jahren werden in diesem Kooperationsprojekt Seniorinnen und Senioren der Region betreut. Im Gespräch mit Juliane Fuchs, die von Anfang an mit viel Engagement im Projekt aktiv ist, hat Lena Füsselberger vom Regionalmanagement Oberösterreich genauer nachgefragt. Startimpuls für das Projekt war die Situation einer Bürgerin in St. Johann am Wimberg. Diese Seniorin wurde bereits regelmäßig zu einer Tagesstätte gefahren, aber die Fahrten waren für sie sehr unangenehm. Sie hatte immer mit Übelkeit und Unwohlsein zu kämpfen. Aus dieser zuerst sehr unangenehmen Situation ist aber etwas Gutes entstanden. Juliane Fuchs beschreibt, wie das Projekt Alt, Nah und dadurch Fahrt aufnahm.
Und aufgrund der Dame haben wir dann gesagt, wie war es eigentlich, dass wir vor Ort was machen. Die Region Hansbergland ist also eine Art schwarzer Fleck im Bezirk, wo man mindestens 20 Minuten bis zur nächsten Tagesbetreuung fahren muss. Und das ist für alte Leute durchaus eine Belastung. Und da war die Idee in einem Agenda 21 Bürgerbeteiligungsprozess geboren.
Und wie ist es dann wirklich von dieser Situation, von diesem Bedarf an Tagesbetreuung zum konkreten Projekt gekommen?
Ja, das war dann wirklich mit ein paar engagierten Bürgerinnen und wirklich Bürgerinnen, also das waren im Großen und Ganzen Frauen, die immer wieder sich bemüht haben und immer wieder nachgehakt haben, dass dann beim Agenda 21-Prozess das wirklich Hand und Fuß gekriegt hat, in Kooperation nämlich mit 5 weiteren Gemeinden, weil wir schon gesehen haben, in der Vorarbeit alleine kann man sowas nicht stemmen. Dann sind wir zusammengesessen mit den insgesamt 6 Gemeinden, sind wir, die das Projekt jetzt betreuen, und bin furchtbar dankbar, alle Bürgermeister, dass das wirklich so gut funktioniert.
Du sprichst schon von der Kooperation von den 6 Gemeinden, die das gemeinsam in Angriff genommen haben. Welche Struktur steckt hinter dem Projekt oder Strukturen? Also wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Mhm. Die Zusammenarbeit funktioniert so, dass 6 Partnergemeinden, der SHV, Arcus als Sozialeinrichtung herum einen monetären Beitrag leisten, aber auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus genau diesen 6 Gemeinden und auch von Arcus zum Teil mitarbeiten. Außerdem haben wir von Arcus eine fix angestellte Fachkraft, die Anita, bei der alles zusammenrennt, die alles koordiniert. Und das Ganze ist als Verein situiert, wo jeder von den genannten Partnern auch im Vorstand drinnen ist. Das heißt, es gibt vierteljährlich Treffen, wo man sich dann abspricht, wie schaut es finanziell aus, wie schaut es mit den Klienten aus, wie schaut es mit den Ehrenamtlichen aus, wie schaut der Urlaubsvertretung aus im Sommer, was gibt es für ein Programm, was gibt es für Schulungsprogramm. Ja.
Die Projektpartner, Partnerinnen hast du jetzt eigentlich schon genannt. Kannst du einschätzen, wie wird das Projekt ohne diese Partner ausschauen?
Ohne diese Partner wird es das Projekt de facto nicht geben. Weil vom Finanziellen einmal abgesehen, ein kleiner Ort, wir sind ein kleiner Ort mit ungefähr 1000 BewohnerInnen, das nicht stemmen kann. Es warten auch die Klienten nicht da, muss man auch sagen. Ja. Also wir haben 3 Tage in der Woche offen mit je 6 Klientinnen. Das heißt, wir haben 18 Seniorinnen, die von der ganzen Region kommen. Würden wir nur St. Johann haben, hätten wir die 18 Leute nicht. Was Kooperation betrifft, möchte ich noch kurz dazu sagen, diese Seniorentageszentrum Altner und ist in der Volksschule in St. Johann situiert. Da gibt es eine gute Kooperation auch mit der Volksschule, das habe ich vorher vergessen. Die Ausspeisung läuft über die Volksschule, weil wir haben eine gesunde Küche dort. Und im Rahmen vom Jahreskreis werden Sachen mit Kindergarten und Volksschule gemeinsam gemacht. Wie zum Beispiel heuer haben es die Seniorinnen im Kindergarten im Maibaum gestohlen. Und das Auslösen war dann Wochen später. Also es war sehr herzlich und es sind wirklich sehr belebende Momente.
Also ich höre da schon raus, dass auf jeden Fall ein großer Mehrwert in diesen verschiedenen Kooperationen für das Projekt entstanden ist, beziehungsweise im Endeffekt ohne eine Kooperation vor allem zwischen Gemeinden das gar nicht möglich gewesen wäre. Kooperation hat in dem Fall sicher viele positive Seiten. Hat es vielleicht auch Herausforderungen in dem Projekt gegeben? Nicht nur, aber auch speziell in Bezug auf diese Zusammenarbeit von verschiedenen Akteurinnen.
Je mehr Partner das sind, desto mehr muss man Rücksicht nehmen auf die jeweiligen Partner. Und man muss schauen, dass es wirklich fair und gerecht abläuft. Ja, man muss einfach darauf aufpassen, dass sich keiner benachteiligt fühlt und dass es für alle passt. Und immer schauen, dass man zu einem Konsens kommt, zu einem gemeinsamen. Was aber bis jetzt immer gelungen ist, es hat eine Ausnahme gegeben. Ursprünglich wollten wir es mit 7 Gemeinden machen. Eine Gemeinde hat sich dann ausgenommen, weil die Gemeinde gesagt hat, es passt nicht für uns. Vollkommen okay, weil wir es eh so als Stand gekriegt haben.
Mhm. Das heißt, Herausforderungen sind natürlich da. Je mehr Leute zusammenarbeiten, muss man auf unterschiedliche Bedürfnisse, Ansichten auch Rücksicht nehmen.
Genau.
Habt ihr eine spezielle Taktik gehabt, wie ihr diese Herausforderungen auch überwunden habt? Ich habe schon herausgehört, man muss halt dann einfach viel miteinander reden, die Dinge einfach ansprechen.
Also anfangs haben wir eigentlich Vorstandssitzungen nur halbjährlich geplant. Wir haben aber gesehen, das ist zwing. Wir haben es jetzt vierteljährlich und das funktioniert ganz gut. Wir sind auch in ständigem Kontakt mit den Bürgermeistern untereinander. Das funktioniert wirklich gut. Und mit Akkus sind eigentlich der Obmann, der Stürmer Albert und die Gerlinde Anreiter von Akkus sehr eng in Kontakt. Ja.
Das heißt, der regelmäßige Kontakt ist aus deiner Sicht auf jeden Fall ein Faktor, damit dieses Co, wie wir das gern sagen, auch wirklich funktioniert.
Genau.
Gibt es da noch irgendwie andere Faktoren, die du jetzt im Sinne der Kooperation irgendwie wichtig findest, damit sowas funktionieren kann?
Ganz wichtig ist auch die Kommunikation auf Augenhöhe. Ganz wichtig auch, dass es überparteilich ist und dass jeder Bereich, angefangen von ehrenamtlich, hauptamtlich, Politik, dass alle Bereiche mitgedacht werden in dem Miteinander. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, weil es eben also übergreifend ist, funktioniert es gut. Ja.
Mir würde zum Abschluss noch interessieren, was aus deiner Sicht einfach wirklich das Besondere, das Einzigartige an eurem Projekt ist. Man merkt ja, du bist ja da auch mit Freude eigentlich mit dabei.
Also durch das, dass meine Tochter selber in die Volksschule geht, finde ich das wirklich die größte Bereicherung. Und jetzt nicht nur für die Seniorinnen, sondern auch für die Kinder ist das Generationsübergreifende durch die Lage der Seniorentagesbetreuung. Dass einfach dieser Kontakt zwischen Kindern und Seniorinnen und das Interagieren, sei es jetzt das Krippenspiel oder der Tag des Kinderliedes, wo die oder Bäumbuschen binden oder Maibaum stellen. Die Seniorinnen leben wieder auf und die Kinder lernen auch total viel von den Senioren über alte Zeiten und auch, dass man zusammenhelfen muss.
Dass man zusammenhelfen muss, wie es Juliane Fuchs von der Seniorentagesbetreuung Altnah und beschreibt, darum geht es heute bei Zukunft hören. Und so einfach lässt sich auch beschreiben, was mit dem Titel Co-Modelle gemeint ist. Durch das Zusammenhelfen entstand in der Gemeinde Hartkirchen mitten im Zentrum das Hartrium. Es ist ein Gemeinschaftszentrum für Jung und Alt. Vereint unter einem Dach finden sich verschiedene Angebote und ein vielfältiges Programm. Wie ist dieser Co-Raum entstanden? Wer steckt dahinter? Was wird hier überhaupt angeboten und wie geht sich das alles unter einem Dach aus? Lena Füsselberger hat Gudrun Neuhuber, Obfrau des Vereins Hartrium, getroffen.
Ich bin ja heute bei dir, um über das Hartrium, über euer Projekt mitten im Ortskern von Hartkirchen zu sprechen. Was war denn die Ausgangssituation? Wie hat alles begonnen? Was war der Startimpuls?
Startimpuls war eigentlich während Corona, weil ich in meiner Arbeit sehr viel mitbekommen habe, dass viel Einsamkeit herrscht, dass die Menschen nicht wissen, wohin sie gehen sollen, wie sie sich orientieren können. Und da hat sich dieser Raum sehr gut angeboten. Es ist ein Leerstand mitten in der Gemeinde Hartkirchen am Ortsteil. Platz direkt, also gut erreichbar. Noch dazu kommt er, dass er Rollstuhl geeignet ist, kann wirklich behindertengerechter Eingang ist, das kann ja jeder reinkommen, der will. Das war die Ausgangssituation. Und was uns wir auch noch gedacht haben, unser Motto ist ein bisschen nach Mahatma Gandhi, sei die Veränderung in der Welt, die du selber sein willst. Und wir haben uns gedacht, Ärmel hochkrempeln, losstarten. Wir wollen da jetzt etwas verändern. Wir wollen Menschen zusammenbringen. Das war die Ausgangssituation.
Du sprichst vom Wir. Wer ist dieses Wir? Also wer war da von Anfang an auch mit dir mit dabei?
Mit mir am Anfang dabei war auch die Martina Steininger. Wir sind in diesen Raum reingegangen, wir haben uns das angeschaut. Es war natürlich Baustelle herinnen, weil ja diese ehemalige Villa bzw. Reikerräumlichkeiten seit längerem leer gestanden sind. Und sie ist mit vielen Ideen gekommen und ich habe mir das gleich visuell sehr gut herinnen vorstellen können. Und so haben wir unsere Ärmel hochgekrempelt und sind reingesprungen in das kalte Wasser.
Wer sind dann genau die Projektpartner? Wer ist aller beteiligt?
Beteiligt jetzt in der Arbeit sind vor allem unsere Vereinsmitglieder. Wir haben mittlerweile fast 120 Mitglieder und ein Team von ca. 25 bis 30 Mitarbeiter, die ständig ein- und ausgehen, Dienste übernehmen und schauen, dass halt das Hartraum am Laufen bleibt. Von der finanziellen Seite oder von der strukturellen Seite am Anfang war es so, dass wir das große Glück haben, beim Projekt 21 von der Sparkasse den ersten Preis zu machen und da eine Anschubfinanzierung gemacht haben. Dann haben wir eine Liederförderung angesucht und haben versucht, von Anfang an die Gemeinde mit ins Boot zu holen, da ja sie Hausbesitzer sind und auch die Gemeinde hier uns groß unterstützt hat.
Und welchen Mehrwert siehst du in der Kooperation?
Dass natürlich die Umsetzung leichter war. Durch das, dass wir zum Beispiel bei der Gemeinde nur die Betriebskosten zu zahlen haben. Das heißt, was für uns auch sehr wichtig war für den laufenden Betrieb, dass wir nicht mehr auf Förderungen angewiesen sind, sondern dass wir versuchen, mit diesen unterschiedlichen Angeboten, die wir haben, selbstständig zu arbeiten. Natürlich, wir waren ein junger Verein, wir sind ja erst gegründet worden, nachdem wir die Idee geboren haben. Und dadurch war es auch wichtig, dass wir zusätzliche Finanzspritze bekommen haben, was in dieser Form vom Projekt 21 von der Sparkasse möglich wäre, weil ja auch wir für das Ansuchen von der Liederförderung ein Eigenkapital benötigt haben. Und so war das natürlich viel leichter und sonst hätten wir uns noch andere Projektpartner suchen müssen.
Gut, und du hast schon erwähnt, es gibt einen Verein, der hinter dem Hartrium steht. Wie funktioniert das Miteinander im Verein? Was ist da wichtig?
Für mich war es ganz wichtig, von Anfang an verschiedene Verantwortlichkeiten zu finden und zu treffen und auch versuchen, dass sich ja jeder so einbringen kann, wo er seine Stärken hat. Zum Beispiel haben wir eine ehemalige Buchhalterin, die sich um die Finanzen umschaut. Wir haben eine, die gelernte Modistin war und sich jetzt um den Vintage-Shop kümmert. Und so war das ein ganz wichtiger Aspekt, dass jeder weiß, für was er zuständig ist. Wir haben eine Marketinggruppe zum Beispiel auch oder ein Kinoteam. Und da gibt es immer einen Hauptverantwortlichen und ein Team, das dahinter steht. Und die sind natürlich viel mehr bemüht, weil als Einzelkämpfer oder als Zweikämpferin wäre es nie möglich, so ein großes Projekt umzusetzen.
Gab es auch besondere Herausforderungen in dem ganzen Entstehen vom Hartrium, auch speziell in Bezug auf Kooperation?
Ja, auf der einen Seite war es natürlich einmal dieser finanzielle Aspekt, den ich gerade erwähnt habe. Wobei wir auch versucht haben, am Anfang Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, indem wir uns zum Beispiel eine Steuerberatungskanzlei gesucht haben, vor der Vereinsgründung schon, damit wir genau wissen, auf was wir achten müssen. Ein zweiter Aspekt war auch, dass wir von vornherein auch immer geschaut haben, dass es ein überparteilicher Verein ist. Und wir haben versucht, mit sämtlichen Stakeholdern von Beginn an zu reden und sie mit ins Boot zu holen. Und ich glaube, das war wirklich ein ganz wichtiger Aspekt auch, dass das Projekt zur Umsetzung gekommen ist. Und auch die Bevölkerung. Also bevor wir noch mit dem Umbau angefangen haben, haben wir eine große Veranstaltung in der Musikschule gemacht, haben die ganze Bevölkerung dazu eingeladen und waren erstaunt, wie viele Hartkirchnerinnen und Hartkirchner gekommen sind und was sie schon für Ideen für eine Nutzung mitgebracht haben.
Wir sitzen ja auch gerade mitten im Hartrium, im Seminarraum. Und wenn ich mich umsehe, sieht man ja auch ganz viele unterschiedliche Angebote, auch schon ohne, dass jetzt andere Personen mit da sind. Das heißt, auch in der Angebotserstellung setzt ihr auf Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteurinnen.
So ist es. Wir wollten von Anfang an, dass die Hemmschwelle, das Heartraum zu betreten, gering ist und dass wir eben ganz viele verschiedene Angebote haben, damit wir viele Zielgruppen ansprechen können und dadurch eine Vernetzung auf Gemeindeebene zusammenbringen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Vintage-Shop, wo es um Nachhaltigkeit geht, oder wir haben eine Ludothek, wo sich jeder Spiele ausleihen kann oder im Atrium spielen. Wir haben einen Dorfladen, wo es möglich ist, dass sich die Personen entweder selber etwas verkaufen können oder auch einkaufen können. Oder wir haben einen kleinen Kaffeebetrieb oder auch die Galerie, wo wir es wirklich geschafft haben, heimische Künstler, die vielleicht sonst nicht ausstellen, vor den Vorhang zu holen. Es ist auch innen kein Konsumationszwang. Ja, und durch diese breite Streuung, glaube ich, ist es möglich gewesen, dieses Ziel, das wir vor Anfang an verfolgt haben, auch umzusetzen.
Gibt es für dich Faktoren, die dir einfallen, was es braucht, damit dieses Co. Auch funktioniert?
Reden, reden, reden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man alle zusammenbringt, dass man Überzeugungsarbeit leistet, dass man immer wieder Zugpferd ist, immer wieder neu anfängt. Man darf sich nicht darauf verlassen, ja, es läuft eh alles. Man muss alle wieder zusammenholen, wieder erklären, wieder eine selbe Linie finden, die Menschen motivieren. Aber ich glaube, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, was aus deiner Sicht das Besondere oder auch das Einzigartige an eurem Projekt hier ist.
Da fallen mir viele Dinge ein, aber ich glaube, einzigartig ist sicher diese Kombination von den verschiedenen Angeboten, dass es uns innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, viele Menschen zu motivieren, mitzumachen. Und vor allem auch Menschen, die vielleicht nicht irgendwo in Vereine gebunden sind, sondern die sonst keine Möglichkeit haben, Anschluss zu finden. Tja, und vielleicht, dass es uns auch gelungen ist, zumindest bis dato, ohne zusätzliche Förderung in Zukunft auszukommen.
Ein Raum für Innovation, für gemeinschaftliches Lernen und Entwickeln, und zwar im ländlichen Raum. So etwas ist ein Otello. Otello ist eine Abkürzung und steht für offenes Technologielabor. Solche Labore gibt es mittlerweile in vielen Regionen. Martin Hollinitz, den wir schon zu Beginn dieser Episode Zukunft hören gehört haben, ist so etwas wie der Mastermind hinter der Otello-Idee. Günter Hummer hat ihn in Forchdorf getroffen und ihn gefragt, wie das Ganze entstanden ist und was an so einem Otello-Standort genau passiert.
Die Grundidee, wie kann es gelingen, ein Brain Gain, also Menschen wieder in die Region zurückzubringen, Anknüpfungspunkte auf ganz einfache Ebene zu schaffen und sozusagen, wir haben es damals ein bisschen so formuliert, einen Forschungs- und Entwicklungsraum für eine Kommune herzustellen, aufzubauen, zu entwickeln. Und nachdem ich dann 2007 im Regionalmanagement genau für das Themenfeld dann auch zuständig war, hat es dann diese Studie gegeben, wie kann man so Innovationsräume schaffen. Damals das Wort dritte Orte hat es in dem Sinn so noch nicht gegeben. Aber es hat schon auf dem aufgebaut, dass es Orte in einer Gemeinde geben soll, die vielleicht eine Neunutzung, eine Transformation oder einfach den Begegnungsaspekt, den man nutzt, der schon da ist, der einfach dann, wir sagen Hosting dazu, der einfach anders gehostet wird. Und das war halt ein Stück weit der Grundstein für die Gründung von den Otellos, diesen offenen Technologielaboren, wo es ja mittlerweile 30 davon gibt, jetzt nicht nur in Oberösterreich, sondern das geht halt mittlerweile auch hinaus. In Deutschland hat jetzt gerade in Freiburg wieder eins gegründet, wo man gemerkt hat, es gibt diesen Bedarf an gemeinschaftlicher, kooperativer Entwicklung in einer Kommune. Die Othellos an sich haben verschiedene Ebenen. Das heißt, es gibt Inspirierendes. Das heißt, wir machen jetzt diese Woche am Freitag gibt es ein Denkbar zum Thema künstliche Intelligenz, Austausch, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Dann machen wir dann auch Frag den Freak dazu. Das ist ein Othello-Format, wo wir eine Expertin oder Experten halt auch immer wieder einladen und in einen losen Austausch und Diskussion mit bei uns, den Menschen, die heute halt da leben, einfach möglicherweise zu ansetzen, an einen Diskurs zu kommen. Das ist so, das nennen wir unser inspirierendes Programm. Dann gibt's Veranstaltungen wie die Repair Cafés. Das läuft in den Othellos bereits seit 2013. Und das ist da in Forchdorf ein Format, das wiederkehrend ist. Also was auch begleitet wird von Engagierten in der Gemeinde, die das dann immer wieder auflegen, einladen. Also wir sagen ja, inspirieren, einladen und ermöglichen ist so unser Kern. Funktionalität hier. Und das Ermöglichen ist dann die dritte Ebene. Das heißt, das sind bei uns die Othello-Gruppen. Das heißt, wenn sie Leute zusammentun, dann können sie eine Gruppe gründen und dann im Othello zu jeder Tages- und Nachtzeit die Räume benutzen und halt sie eigene Werkstätte einrichten, so wie wir es hier haben. Und besonders natürlich da in Forchdorf ist, dass wir mitten in einem Schulgebäude sind. Das heißt, in einem aktiven Schulgebäude. Das heißt, umgeben von 600 jungen Menschen sind wir da mit dem Othello-Verein mitten als Teil sozusagen dieses Bildungsraumes und öffnen den natürlich, weil bei uns ist zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man sozusagen in die Schule kommen und aber auch nach Vereinbarung bei uns mit der Gemeinde Werksaal und andere Infrastrukturen mitnutzen für Aktivitäten.
Du hast ja schon angesprochen, Othello ist als Verein organisiert. Kannst du ein bisschen was zur Organisationsstruktur sagen? Nämlich Verein, wie ist der, wer ist da, wer steht da hinter dem Verein und welche Partner wirken da zusammen, weil es ja ein Gemeinschaftsmodell ist?
Bei den Othellos ist es so, dass es kann erst entstehen, wenn sie auf kommunaler Ebene zumindest, und wir nennen die ja ganz bewusst Magic Five Teams bilden. Und die Magic Five sind bei uns mindestens 5 Personen in unserer Idee, die dieses Hosting oder halt dieses Begleiten dieses Standortes machen, die sie da Rollen aufteilen, einen lokalen Verein gründen und dann so einen Prozess des Einladens starten, einen Prozess starten, wie man tatsächlich auch mit Partnern in der Region oder in der Kommune im Umfeld pro bono Partnerschaften aufbaut. Das heißt, mit Betrieben einfach einmal zu fragen, wenn wir was brauchen würden, was könntest du uns oder was könntest du sozusagen bereitstellen? Das ist so eine Ebene. Dann eine dritte Ebene ist diese Rolle der Vernetzung mit anderen Othellos und dem Netzwerk rundherum. Das ist eine wichtige Funktion. Und dann ist es tatsächlich so diese Aufgabe da im Innenverhältnis der Othellos und die haben meistens so zwischen 100, 150 Quadratmeter Fläche, mit einer Küche, mit einem offenen Raum, mit einem Workshop-Raum oder und teilweise auch mit so Werkstatträumen, wo man dann diese Othello-Gruppen einrichten kann, das zu organisieren. Und der zweite wesentliche Punkt der Gründung ist, die Gemeinde muss das zur Verfügung stellen, inklusive Betriebskosten, Heizung, Internet, so wie wir das sagen. Und am Beginn mindestens 3 Jahre, weil wir aus der Erfahrung der letzten Jahre wissen, dass bis sich das etabliert und so ein Kulturwandel auch in der Gemeinde passiert, dass Menschen begreifen, dort darf ich was tun, aber ich muss nicht. Also man zahlt nicht in einer Gefälligkeitsbank ein, sondern es ist ein richtiger offener Raum, wo man wirksam werden kann. Und das macht so ein bisschen die Magie aus, warum wir dieses Team, dieses Hosting-Team am Magic Five nennen, weil die sind grundsätzlich dafür da, zu ermöglichen und einen Rahmen zu schaffen und auch zu halten. Das ist nicht einfach über Jahre hinweg. Also jetzt in Forchdorf sind wir jetzt schon 11 Jahre da am Tun und das Hosting-Team ist bis auf 3 Leute immer noch das Gleiche. Und es wird nicht langweilig, weil es kommen immer wieder neue Herausforderungen, Ebenen, Dinge dazu, wo man tatsächlich weiß, da braucht man wieder ein neues Format oder dann denkt man wieder drüber nach. Und gehalten wird das Ganze durch die Otello Charter. Das heißt, es gibt keinen Dachverband bei den Otellos, sondern alle Otellos an sich sind unabhängige Vereine auf Gemeindeebene. Aber was wir gemeinsam immer wieder denken und überarbeiten, ist die Otello Charter. Das ist so ein gemeinsames Haltungsdokument, das ein bisschen beschreibt, wie wir dieses Hosting in den Otellos machen.
Du hast ja dann ein aufbauend auf dem Otello-Gedanken, bist du einen Schritt weitergegangen und hast die Otello-Erwerbsgenossenschaften gegründet oder das Modell der Otello-Erwerbsgenossenschaft. Eine spannende Sache, kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, was das ist und was da der Gedanke dahinter war?
Also Ausgangsgedanken waren 2. Es hat sich bereits ganz am Beginn, wie Otello gestartet hat, 2010, hat sie bereits eine Gruppe gegründet in Verbindung mit dem Fridtjof Bergmann, in Verbindung mit der Spes Zukunftsakademie damals, mit der Konferenz Arbeit im Wandel, wo der Fridtjof Bergmann ja auch mit dabei war. Aus dem heraus hat sie so eine New Work-Gruppe gebildet, aus vormals oder jetzt vormals, muss man sagen, Selbstständigen, das heißt Einzel-EPUs. Und die Gruppe wollte ein kooperatives Modell entwickeln. Also die Ideen von Fridtjof Bergmann, mit dem, dass man was tun kann, was man wirklich, wirklich will, in diesem zentralen Satz, schauen, ob das in Kooperation besser geht, das zu verwirklichen, als wie wenn man alleine ist. Und aus dem heraus war ein Gründungsimpuls. Da hat sie 2011 die Gruppe gegründet und halt kontinuierlich an dem gearbeitet, wie man da ein Kooperationsmodell entstehen lassen kann. Und die zweite Ebene war, dass in den Otellos, die ja so gut wie kein Geld brauchen, weil sie haben Räume, sie haben Netzwerk, sie haben Aktive, aber wenn Projekte entstanden sind mit Fördergeld oder wo es sich plötzlich verknüpft mit einem Lebenseinkommen oder mit dem, dass man was erwirtschaftet, da haben wir gemerkt, sind die Otello-Vereine nicht geeignet dafür, weil das wird sofort eine ganz andere Ebene mit in dieses Hosting reinbringen. Und da ist das Bedürfnis entstanden, das auf eine andere Ebene, aber auch mit einer ähnlichen Haltung zu machen. Das heißt, Projektideen eher in einer professionelleren Trägerplattform umzusetzen. Das war auch ein Bedürfnis aus verschiedenen Projektideen heraus. Und das waren dann die Gründungsimpulse, das zusammenzuführen, war dann die Idee. Und 2014 ist dann so diese Genossenschaft, die Otello-Genossenschaft, gegründet worden, wo wir damals noch, kann man sagen, fälschlicherweise gesagt haben, wir machen uns unselbstständig selbstständig. Das heißt, wir stellen uns selbst an in der Genossenschaft und agieren aber komplett eigenständig. Das hat Irritationen ausgelöst durch die Bank. Jetzt sagen wir, wir sind unselbstständig mit einem Höchstmaß an Eigenständigkeit. Das heißt, jeder von uns, der halt Genossenschafterin oder Genossenschafter ist, hat seine eigene Kostenstelle, macht eigene Projekte, wickelt Dinge ab, aber ganz viel auch in Kooperation, was ja dazu führt, dass wir mittlerweile eben auch ganz große Programme machen oder jetzt 5 Kulturhauptstadtprojekte als Träger abwickeln, weil wir uns grundsätzlich auch als Abwicklungsplattform für regionale Entwicklungsprojekte einfach auch positioniert und halt auch etabliert, muss man sagen, haben. Und dadurch, dass wir Wien, Oberösterreich jetzt im Moment als Gebiet abdecken und halt 21 Personen da mittlerweile sind, die da werkeln, kriegt man eine ganz schöne Reichweite in der Umsetzung von Projekten.
Projekte und Kooperationen starten oft klein und informell, also ohne konkret festgelegte Struktur. Aus der Erfahrung von Martin Hollinitz, ab wann braucht es denn überhaupt eine Struktur für ein Gemeinschaftsprojekt?
Was wir immer wieder gemerkt haben, also Struktur ist dann notwendig geworden, wenn eine gewisse Anzahl von Personen erreicht ist. Das war, wenn man es jetzt aus Otello-Sicht sieht, ist ein Verein, hat 2 Standorte zum Beispiel begleitet oder gehostet. Und ab dem dritten, vierten hat man gemerkt, das macht so keinen Sinn. Und weil die Distanzen, das heißt, also bei Distanz braucht es eine bestimmte Struktur, weil einfach Treffen, Austausch, solche Dinge, Entscheidungsprozesse anders laufen, anfangen. Und auch bei einer bestimmten Anzahl von Personen, die sie einbringen wollen. Das braucht dann auch Diskurs darüber, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Entwicklungen passieren, welche Zeiträume man sich wofür gibt. Und das schafft schon Struktur. Und das war ein Stück weit, und natürlich die Ebene, welches Gefäß ist geeignet wofür, wenn man so will. Und das war ein recht wichtiger Diskurs, das hat ja auch zur Folge gehabt, dass wir die Genossenschaft als eigenes Gefäß dann gebaut haben. Die Vereine, die waren dann für ganz eine bestimmte, ich sage immer so wie ein Topf, dort kocht man ganz was Bestimmtes drin. Und für das war das auch geeignet und da haben wir recht eine einfache Struktur mit den Magic Five, grundlegend soziokratische Organisation, die Charter als verbindendes Element. Also wir haben geschaut, also wir haben uns bewusst 2011 gegen ein Dachkonstrukt entschieden, um tatsächlich mehr das Augenmerk auf das Verbindende in Form dieser Charter zu legen.
Strukturen können also die Arbeit erleichtern, aber auch Flexibilität wird gebraucht.
Strukturen haben manchmal so den Touch, wird anstrengend oder so, außer man denkt, es erleichtert. Also nur Strukturen zu machen, damit es gibt, da bin ich kein Fan davon, aber immer wieder zu schauen, was ist stimmig für den momentanen Stand der Entwicklung und da auch immer wieder, sicher auch immer experimentell was zu probieren, aber so weit zu arbeiten, dass Klarheit für alle, die beteiligt sind, wie sie sich sozusagen in diesem Rahmen, den wir uns da inszenieren, muss man ja sagen, wirklich wohlfühlen und entfalten können. Da geht es halt auch wieder sehr stark um das Potenzialorientierte. Und ja, es hat natürlich seine Tücken, Fallstricke, wo man immer wieder schauen muss. Aber ich denke, Organisationen immer wieder zu hinterfragen und auch sie eine gewisse Flexibilität in der Veränderung zu gönnen, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, vor allem für regionale Initiativen.
Das war der Podcast Zukunft hören, ein Kooperationsprojekt. Auch ein Co-Projekt des Freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und der Agenda Zukunft. In dieser Episode haben wir uns mit Gemeinschaftsthemen unterschiedlichster Natur beschäftigt, alles unter dem Titel Regionale Co-Modelle. Co-Modelle helfen, neue Lösungen in verschiedenen Lebensbereichen zu finden und können somit Antworten auf aktuelle Herausforderungen geben. Die vorgestellten Projekte wären ohne Kooperation so jedenfalls nicht möglich gewesen. Wer neugierig geworden ist, findet im Trendreport regionale Co-Modelle über 160 Beispiele aus der Praxis, die zeigen, wie gelebte Kooperation funktionieren kann. Diesen Trendreport und weitere Informationen gibt's auf www.agenda-zukunft.at. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes bzw. in der Sendungsbeschreibung auf freiesradio.at. Das war's für dieses Mal vom Podcast Zukunft hören. Magdalena Stammler bedankt sich im Namen des Redaktionsteams Zukunft hören und im Namen vom Freien Radio Salzkammergut fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder in Zukunft.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft hören.